Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Evolution. Die dauert ihre Zeit. Jahrtausende.
Wir Artenforscher interessieren uns für lange Zeiträume.
Ja, eigentlich ja Millionen. Passiert in der unberührten Natur.
People tend to think the real nature is out there. In the mountains, in the forest, in the jungles.
Im Dschungel, auf Inseln, im Wald, auf den Galapagos-Inseln.
Nicht vor der Haustür. Da ist Straße, da ist Stadt.
Autos, Presslufthammer,
Betonwände,
wenig Leben.
Wir sind zu einem ganz dominierenden Faktor auf der Erde geworden.
Asphaltstraßen.
Und da soll Evolution sein?
Die Betonwüste lebt. Evolution in der Stadt. Eine Sendung von Michael Bördecker und Michael Lange.
Ich habe dieses Buch gelesen.
Das habe ich auch gelesen.
Darwin in der Stadt. Und das ist irgendwie spannend. Es passiert Evolution da, wo sie eigentlich nicht hingehört.
Deswegen haben wir uns gedacht, besuchen wir doch mal den Autor. Der lebt in den Niederlanden.
Weite Fahrt nach Leiden in der Nähe von Amsterdam und sieht ein bisschen aus wie Klein-Amsterdam.
Und der Autor heißt Menno Schildhuis.
My name is in Dutch would be pronounced as Menno Schildhuizen.
Menno Schildhuizen?
Yeah, that's close enough. And I am an evolutionary biologist.
Also ein Evolutionsbiologe, ein Mann vom Fach.
Menno Schildhuizen wollte uns vor Ort einige Beispiele für Evolution in der Stadt zeigen. Wir sind dann einfach zusammen mit ihm in den kleinen Garten hinter seinem Haus gegangen.
This is the garden snail.
Und da haben wir direkt ein paar Gartenschnecken gefunden.
Gartenschnecken, das sind so ganz kleine, mal 1-2 Zentimeter groß und der Menno Schildhuizen hat die einfach von der Wand gepflückt. Da waren bestimmt ein Dutzend oder noch mehr.
Und die gibt es in vielen verschiedenen Farben.
This bright pink and this bright yellow with these bands, they're wonderful.
Der Wissenschaftler findet die immer noch toll, wenn er sie ansieht.
Und dafür, dass die so unterschiedlich aussehen, dafür gibt es einen Grund.
Ja, und das hat irgendwie mit der Stadt zu tun.
So, for example, in very warm environments, these yellow ones have an advantage because they reflect the heat.
Wenn es sehr warm ist, haben die gelben Schnecken einen Vorteil. Weil sie so hell sind, reflektieren sie die Hitze besser. Wir haben dazu ein Experiment durchgeführt mit einer Smartphone-App. Damit haben Menschen Fotos von Stadt- und von Landschnecken gemacht. 10.000 Schnecken wurden so fotografiert. Tatsächlich gab es in der Stadt mehr gelbe Schnecken. Und das hat damit zu tun, dass es in der Stadt mehrere Grad wärmer sein kann als außerhalb.
Das heißt, die Schnecken in der Stadt, die haben einen Vorteil.
Weil sie sich nicht so aufheizen.
Heißt das, Tiere müssen sich an die Stadt anpassen?
Ja, manche ziehen einfach in die Stadt und fühlen sich da wohl. Der Fuchs.
Oder Waschbären.
Die Taube.
Kakerlaken.
Auch.
Ratten.
I.
Genau, aber darum geht's ja nicht. Wir reden ja hier von Evolution.
Dazu gehören Mutation und Selektion. Mutation, das ist die Veränderung des Erbmaterials, der DNA.
Rein zufällig.
Dann kommt Selektion, das heißt, diese Mutation muss irgendeinen Vorteil bringen bei der Fortpflanzung, beim Überleben.
Wenn sie keinen Vorteil bringt, dann leben die halt nicht so lange.
Dann ist Ende.
The idea that species actually evolve, that they change genetically in cities and because of cities.
Der Gedanke, dass sich Arten in Städten und aufgrund von Städten genetisch verändern, der ist noch relativ neu. Manchmal liegt das an Mutationen, manchmal an neuen Kombinationen von Genen, die es vorher schon gab. Oft verändert sich auch die Regulation von Genen. Dann ändert sich eine wichtige genetische Schaltstelle, die viele Gene kontrolliert.
Okay, genetische Schaltstellen, neue Kombinationen von Genen, alles etwas komplizierter, sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Bleiben wir erstmal bei einem konkreten Beispiel, nämlich bei der Londoner U-Bahn.
Einen unnatürlicheren Lebensraum, den kann ich mir fast nicht vorstellen. Alles voller Menschen, da ist oft so stickige Luft, es ist heiß, ein unnatürlicher Wind pustet da durch diese langen Röhren. Also eigentlich alles andere als Natur.
Und trotzdem gibt es dort Lebewesen.
Also nicht nur Menschen, sondern tatsächlich auch Mücken.
The so-called underground mosquito is a mosquito that has evolved recently.
Die sogenannte U-Bahn-Mücke hat sich erst kürzlich entwickelt, wahrscheinlich in London. Sie ist mit einer Mücke verwandt, die oberirdisch lebt. Dort trinkt sie das Blut von Vögeln. Aber in der Londoner U-Bahn findet man Mücken, die sich auf das Stechen von Menschen spezialisiert haben. Und in U-Bahn-Stationen finden sie natürlich jede Menge. Menge Nahrung.
Und bei der Londoner U-Bahn, da gibt es eine Besonderheit, nämlich sind die einzelnen U-Bahn-Linien komplett voneinander getrennt, also isoliert.
Da gibt es die Bakerloo-Line, da gibt es die Piccadilly-Line und alle diese Linien laufen in eigenen Röhren und zwischen diesen Röhren gibt es gar keine Verbindungen.
Keine Verbindung, die sind also räumlich voneinander getrennt. Genetische Isolation ist ja immer schon eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass eine neue Art entsteht.
Jede U-Bahn-Linie ein eigenes Ökosystem, so wie eine Insel im Pazifik.
Und durch diese räumliche Isolation entwickeln sich die Mücken langsam auseinander und vielleicht entstehen auch neue Arten.
Ein Hotspot der Evolution unter der Stadt London.
But it's not just that they feed on human blood, they also their whole behavior has changed. They
don't, also die Mücken haben da ihr Verhalten geändert.
Diese Mücken vermehren sich nicht mehr in großen Schwärmen, so wie man es im Sommer über der Erde sieht. Unterirdisch reichen zwei Mücken für die Fortpflanzung.
Ja, kein Gruppensex wie in der Natur, keine Mückenschwärme, sondern die Fortpflanzung findet im Kleinen statt.
Man muss aber gar nicht bis nach London reisen, um sowas zu sehen. Wir sind noch ein bisschen mit Menno Schildhausen durch Leiden gegangen und haben da auch was entdeckt.
Ja, da reichte ein Blick über den Kanal aufs Dach und da hat Menno Schildhausen etwas entdeckt.
So there at the corner of the roof there's a pigeon, city pigeon.
Stadttauben, wie die da oben, lebten früher mal im Gebirge. Deshalb kommen sie auch in der Stadt so gut zurecht, in dieser künstlichen Steinlandschaft. Die da oben sieht dunkelgrau aus.
Stadt und Taube, das gehört einfach zusammen.
Ja, in der Stadt sind alle Tauben grau und eben nicht mehr weiß, so wie früher mal in der Natur. Und auch dafür gibt's wieder einen guten Grund.
Es stellte sich heraus, die Federn sind wegen eines Pigments so dunkel, Melanin. Und das ist wichtig, weil das Pigment Schwermetallmoleküle wie Zink und Blei bindet. Davon gibt es in der Stadt mehr als auf dem Land. In der Stadt gibt es deshalb mehr von diesen dunkel gefiederten Tauben, weil die die schädlichen Schwermetalle besser aus ihrem Körper entfernen. Und zwar einfach, indem sie die Metalle in die Pigmente in den Federn auslagern. Deshalb verbreiten sich unter den Stadttauben Gene, die die Federn dunkler machen. Das hilft ihnen bei der Entgiftung.
Die Stadt ist ein spezielles Ökosystem, vom Menschen gemacht.
Mit vielen Möglichkeiten, die wir den Tieren da auch bieten.
Auch wenn wir das gar nicht wollten. Eigentlich haben wir die Stadt für uns gebaut.
Aber die Menschen sind gar nicht die Einzigen, die sowas machen.
Ja, ants of course have been building cities for millions of years already.
Ameisen haben schon seit Millionen Jahren Städte gebaut. Eine Ameisenkolonie ist ja im Grunde eine Stadt. Die Ameisen machen es wie wir Menschen. Sie ernten Dinge aus ihrer Umwelt und sie sammeln sie dann in ihrem Nest. Und was viele nicht wissen, wenn man ein Ameisennest öffnet, dann findet man darin alle möglichen anderen Tierarten. Milben, Spinnen, Holzläuse, Käfer, Raupen, sie alle leben unter den Ameisen. Sie haben sich in der Evolution so entwickelt, dass sie dort im Ameisennest eine Nische finden, weil sie dort so gute Möglichkeiten haben. Und auch die Städte, die wir Menschen gebaut haben, bieten gute Gelegenheiten. Es gibt viel verfügbare Nahrung, unsere Nahrung, aber die wird eben auch von anderen Arten genutzt.
Der Mensch als Teil der Natur, finde ich super.
Ja, und der Mensch auch als Ermöglicher, wenn man so will. Also wir schaffen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Das ist doch eigentlich eine feine Sache.
Das, was ich hier beobachte, ja, das ist Evolution, aber...
Das ist übrigens Matthias Glaubrecht, auch Professor, auch Evolutionsbiologe und Buchautor. Aber ganz anderer Meinung.
Es lenkt von dem eigentlichen Problem ab, die wir mit Städten haben. Städte sind kein Hort von einer neuen Art von Evolution. Das ist das Ende der Evolution, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und Städte werden das nicht verhindern.
Moment mal, wir haben jetzt gehört, Tauben werden besser in ihrer Entgiftung, Schnecken werden bunter, die Städte bringen die Tierwelt voran und das ist jetzt aber doch nicht so.
Matthias Glaubrecht ist offensichtlich ganz anderer Meinung als Menno Schildhausen.
Und woran macht er das fest?
Ja, er sagt, da leben Tiere in der Stadt, aber die würden lieber woanders leben. Die Natur ist erstmal kaputt gegangen.
Ja, das mag ja alles sein, aber in den Städten haben die doch ganz neue Möglichkeiten. Das haben wir doch gerade herausgefunden. Also gibt es nicht mehr Tiere und bessere Tiere in den Städten auf kleinerem Raum?
Da gibt es tatsächlich Studien, die besagen, dass in den Städten mehr Tiere und Pflanzen leben, mehr Arten zumindest, als im Umland. Kann man sich aber auch ganz einfach vorstellen. In der Stadt hast du viele verschiedene Lebensräume. Da gibt es Gärten, da gibt es Brachflächen, da gibt es ja nicht nur Beton und Straßen. Und draußen auf dem Acker, da gibt es hektarweise Mais, da wächst nichts mehr. Da sind weniger Vögel als in der Stadt.
Und trotzdem findet Herr Glaubrecht das irgendwie nicht gut. Das ist schon ein bisschen widersprüchlich.
Wir sind in einer paradoxen Situation inzwischen angekommen, nämlich dass wir in den Städten, die ja eigentlich erstmal das Gegenteil von Natur sind, die also Naturverbrauch eigentlich dokumentieren, dass wir inzwischen festgestellt haben, dass wir in diesen Städten sozusagen scheinbar mehr Natur haben, mehr Arten häufig noch Lebensräume finden, als das in der Umgebung der Fall ist. Das ist aber ein schiefes Bild, denn wir retten dort nur das, was wir drumherum sozusagen schon vernichtet haben.
Ja, da hat er recht. Man kann ja nicht die Städte isoliert betrachten als kleine Ökosysteme, so wie eine Insel im Atlantik. Das Land ist voller Städte und die Städte sehen ökologisch alle ähnlich aus und zerstören natürlich auch Natur. Je mehr Städte wir haben, umso weniger bleibt für Natur, für Wälder oder auch für Wiesenlandschaften.
Klar, es bleibt weniger Fläche dort, wo die Städte sind, aber die Städte sind ja nicht überall.
Aber im Anthropozän, also in dem Zeitalter, in dem der Mensch alles gestaltet, wird die Stadt das entscheidende Merkmal unserer Umwelt.
Und die Städte prägen eben, das ist so ein bisschen, glaube ich, sein Argument, auch die ganze Landschaft drumherum, also das Einzugsgebiet und verändern einfach die Welt.
Wenn wir das auf die Biodiversität der gesamten Erde übertragen, dann führt die Bevölkerung, die in Städten lebt, dazu, dass wir außerhalb der Städte einen größeren Landverbrauch haben, eine größere Landnutzung, weil wir die natürlich über Agrarprodukte alle ernähren müssen und wir müssen sie mit Frischwasser versorgen. Dazu müssen wir Dämme bauen, Flüsse aufstauen, wir müssen Elektrizität heranschaffen, wir bauen Windräder, wir machen alles Mögliche. Das verändert alles die Landschaft und mit der Veränderung in der Landschaft verändern wir auch die Artengemeinschaft und leider führt es zum Artenschwund, also das große Problem der Biodiversität unserer Tage.
Ja, da kann man wenig drum herum reden. Es gibt einen Artenschwund weltweit.
Aber es gibt eben auch die Natur in der Stadt und die Tiere sind ja nicht nur auf der Flucht. Da entwickeln sich ja auch neue Formen, neue Schnecken, neue Mücken, da tut sich ja was.
Neue Tauben, da entstehen interessante neue Arten, aber ist das wirklich ein Gegenmittel für den Artenschwund weltweit?
In den meisten Fällen ist es ja nur eine Anpassung an das Stadtleben. Früher gab es Tiere, die ans Landleben angepasst waren. Jetzt gibt es Tiere, zum Beispiel Tauben oder Schnecken, die an das Stadtleben angepasst sind.
Und wenn man sich gut genug anpasst in der Evolution und lange genug wartet, dann entsteht auch irgendwann eine neue Art.
Ja, es ist schon toll, was die Evolution alles so hinbekommt.
Immerhin entwickelt sich ja in allen Städten überall auf der Welt was. Und das sind ganz schön viele Städte.
Es sind viele, aber es geschieht überall das Gleiche. Die Arten, die sich da verbreiten, sind die gleichen in Köln und in Singapur. Ja, das sind doch nicht viele verschiedene Ökosysteme mit vielen verschiedenen Arten, sondern immer wieder das Gleiche.
Also so ein bisschen so, wie auch inzwischen viele Innenstädte sehr ähnlich aussehen. Da gibt es ja auch überall das Gleiche. Und am Ende hast du überall nur noch McDonald's, Subway und Mediamarkt.
Keine Vielfalt in der Fußgängerzone, keine Vielfalt in der Stadt bei der Biologie.
Die Veränderung, die wir mit Evolution auch meinen, findet auch in kürzeren Zeiträumen statt. Das Fatale ist, dass wir mit der Anpassung einer Amsel an den Stadtlebensraum nicht notwendigerweise ein interessantes Evolutionsphänomen im Sinne der Entstehung einer neuen Art haben. Das heißt, wir kompensieren nicht, nur weil eine Amsel sich an andere Bedingungen anpasst, den Verlust von Artenvielfalt, sondern er ist eigentlich ein Spiegel der Reduzierung der Artenvielfalt und es ist keine Lösung unserer Probleme zu sagen, naja, dann evoluieren die in der Stadt. Das tun die zwar, aber eben nur in dem Bereich, dass es diese Arten schon gibt, die sich leicht verändern. Das tun die aber immer, das ist ein Anpassungsprozess, das ist nichts Ungewöhnliches, den können wir auch in kurzen Zeiträumen beobachten. Wir bringen aber hier die Tiere an das Ende der Evolution, weil keine neuen Tierarten entstehen, weil wir ja viel mehr Lebensräume besetzen. Das heißt, wir lassen den Tieren und der Evolution und der Natur eigentlich gar keinen Raum mehr für Evolution.
Aber sind wir wirklich angelangt beim
Ende der Evolution?
Das klingt ja sehr endgültig.
Ende der Evolution. Städte sind kein Hort von einer neuen Art von Evolution. Ende der Evolution. Wir sind zu einem ganz dominierenden Faktor auf der Erde geworden. Das ist das Ende der Evolution, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und Städte werden das nicht verhindern.
Aber was ist eigentlich Evolution?
Evolution heißt, Arten verändern sich. Und sie verändern sich vor allem erstmal auf genetischer Ebene.
Das heißt, das kann man überhaupt nicht sehen. In den Zellen der Tiere ist die DNA, da befinden sich die Gene drauf. Und wenn sich etwas ändern soll, am Aussehen der Tiere, am Verhalten, am Stoffwechsel, dann muss sich an den Genen etwas ändern.
Das passiert komplett zufällig und ab und zu funktioniert es eben mal. Es gibt eine Veränderung, die der Art hilft und insofern hat die einen kleinen Vorteil, kann sich besser durchsetzen.
Und das geschieht manchmal durch ganz kleine Veränderungen, zufällig. Aber manchmal werden die Gene einfach nur neu kombiniert. Und aus den alten Genen entsteht etwas Neues.
So wie Menno Schildhausen das vorhin uns erklärt hat. Also es gibt große Genschalter, die umgelegt werden. Dadurch passiert eine größere Veränderung beim Organismus.
So entsteht Variation. Und die Gene, die sind das Spielmaterial der Evolution.
Und weil die Evolution jetzt schon seit ein paar Milliarden Jahren läuft hier auf der Erde, ist da schon eine Menge Spielmasse an genetischen Variationen zusammengekommen.
Und als der Mensch dieses neue Ökosystem Stadt erfunden hat, gebaut hat, da war die Vielfalt schon da und konnte sich darauf einstellen.
Das heißt, es gab schon ein paar Variationen von Genen, die gut geeignet waren für das Leben in der Stadt.
Im Grunde war die Natur schon auf die Stadt vorbereitet. Und wir haben es dieser Vielfalt zu verdanken, dass die Lebewesen damit klargekommen sind.
Dieser riesigen genetischen Vielfalt, die halt in den vielen einzelnen Individuen vorhanden ist, die es im Moment ja noch gibt.
Naja, noch.
Wir vernichten die Pflanzen, damit gibt es für die Insekten weniger zu fressen. Wir vernichten auch die Insekten mit Giften und damit gibt es für Vögel weniger zu fressen. Und wir sehen, dass seit 1980 zum Beispiel in Europa schätzungsweise die Zahl von 600 Millionen Vögeln, also Individuen, auf 300 Millionen reduziert hat. Wir gehen davon aus, dass wir 80% der Biomasse von Insekten verloren haben und die Hälfte sozusagen aller Vögel, die vorher in diesen Agrarflächen gelebt hat.
Okay, es gibt also weniger Tiere, sagt Herr Glaubrecht, weniger Biomasse und damit ja dann auch weniger genetische Spielmasse, also weniger unterschiedliche Gene, mit denen die Evolution herumspielen könnte.
Es kommt auf jeden Fall auf die Zahl der Individuen an. Die müssen einfach da sein, damit Evolution stattfinden kann.
Und offenbar wird das weniger. Es gibt weniger Insekten.
Aber so genau wissen wir das noch gar nicht.
Wäre gut, wenn wir da einen Experten hätten.
Haben wir.
Hallo, mein Name ist Martin Kubiak vom Zentrum für Naturkunde der Universität Hamburg. Und ich bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und beschäftige mich mit Insekten.
Martin Kubiak habe ich in Hamburg getroffen an der Universität. Der leitet da ein Projekt, bei dem er feststellen will, wie sich die Zahl der Insekten in Hamburg entwickelt. Werden es mehr, werden es weniger?
Wir kennen allein in Deutschland ca. 33.000 Arten. Und wir haben es aber eben damit auch zu tun, dass zum Beispiel die Häufigkeit von Arten jahrweise sehr deutlichen Schwankungen unterworfen ist. Und aus diesem Grund ist es eben sehr wichtig, wenn man analysieren möchte, wie sich die Vielfalt generell verändert, dass man eben nicht nur Untersuchungen in einem einzigen Jahr oder in nur wenigen Jahren durchführt, sondern dass man wirklich die Gesamtheit der Gemeinschaft über einen langen Zeitraum analysiert.
Du hast Herrn Kubiak in Hamburg getroffen. Habt ihr da auch nach Insekten geschaut?
Ja, wir sind aber von der Universität rausgefahren an den Stadtrand, südlich von Hamburg. Da gibt es ein Projekt, bei dem sich die Wissenschaftler von der Universität helfen lassen.
Moin.
Von Bürgerwissenschaftlern. Und einen davon haben wir dann getroffen.
Ich bin Thorsten Demuth vom Neuntöter e.V., Verein für Forschung und Vielfalt.
Und was habt ihr euch dann da angeschaut, du und die Experten, am Stadtrand von Hamburg?
Ja, ein kleiner grüner Hügel. Ehemalig, aber das muss man wirklich dazu sagen, eine Mülldeponie. Heute stehen da Windräder, Solaranlagen, dazwischen Büsche und eben auch einige recht naturnahe Ecken. Und da werden die Insekten gezählt.
Also kontrolliert wird mindestens alle 2 Tage, weil der Alkohol in den Fallen auch verdunstet, gerade bei so schön sonnigem Wetter wie heute. Geleert werden die Fallen immer montags. Und dann wird halt die Biomasse auch erfasst, das Abtropfgewicht der Insekten aus den Malaisfallen.
Malaisfallen? Wusste ich auch nicht, was das ist. Aber für die Experten ist das natürlich völlig klar. Für mich war das so eine Art Zelt. Aber Thorsten Demuth hat mir das erklärt.
Das Material ist wie so ein Insektengitter. Es ist ein Zelt mit offenen Seiten, wenn man so möchte. In der Mitte befindet sich eine Trennwand, eine senkrechte, wo Insekten, die die Falle quasi queren, gegengeraten gegen diese Trennwand und können nicht weiterfliegen. Nun sind die Tiere das natürlicherweise gewohnt, dass es aus jeder Gebüschstruktur oder ähnlichen natürlichen Strukturen oben immer rausgeht im Zweifelsfall. Also fliegen sie nach oben dem Licht entgegen. Dort befindet sich eine Öffnung in der Falle, wo es durch ein Rohr in einen halbdurchsichtigen Kunststoffbehälter geht, der mit Alkohol gefüllt ist.
Das roch auch schon so streng nach Alkohol und da drin waren da die Insekten, so ein paar Dutzend kleine Viecher zu erkennen.
Und konntest du irgendwas erkennen da in diesem alkoholischen Insektenmatsch?
Na, bestimmen konnte ich die nicht, das waren so irgendwie Fliegen.
Ja, also wir sehen hier zum Beispiel verschiedenste Insektengruppen, Großgruppen, also mir fällt zum Beispiel hier dieser kleine metallisch schimmernde Käfer auf. Und ansonsten sehen wir eben natürlich vor allen Dingen die Tiergruppen, die in Deutschland auch besonders artenreich vertreten sind. Sie sehen hier verschiedenste Fliegen, stechen schon mal deutlich heraus. Und dabei ist halt eben Fliege nicht gleich Fliege, sondern wir kennen in der Gruppe der Dipteren, wie sie wissenschaftlich bezeichnet werden. Zu denen gehören eben auch die Fliegen.
Zur Biologie gehört Evolution eigentlich dazu. Immer verändern sich Lebewesen, immer findet Selektion statt, die besser angepassten überleben.
Ja, man kann ja auch mal ein paar Milliarden Jahre zurückdenken. Da gab es auch noch keine Tiervielfalt, da gab es vielleicht mal eine Zelle am Anfang und von da aus hat sich dann alles weiterentwickelt.
Evolution ist überall.
You basically need only one species to have evolution. And in fact,
ja, also man braucht theoretisch nur eine Art, damit das weitergeht mit der Evolution. Naja, ist halt dann ein bisschen weniger, als wir jetzt so haben auf der Welt.
Die Frage ist, bleibt die Natur erhalten, bleiben die Arten erhalten? Und da ist es ja noch so, dass zumindest bei uns in Deutschland viele Arten immer noch da sind, zum Beispiel bei den Vögeln.
Genau, Amsel, Drossel, Fink und Star.
Alle sind noch da.
Wir wissen also, dass wir in den letzten 500 Jahren weniger als 200 Vogelarten ausgerottet haben. Das sind vergleichsweise, wenn Sie wissen, dass es ungefähr 10.000 Vogelarten gibt, dann können Sie davon ausgehen, das ist eine vergleichsweise geringe Zahl.
Also 200 Vogelarten sind ausgestorben von insgesamt 10.000. Das heißt, das sind etwa oder genau 2%.
Das klingt für mich erstmal verkraftbar. Ist gar nicht so schlimm vielleicht.
Aber eine Art muss nicht aussterben, damit wir eine Biodiversitätskrise haben. Wir haben auch eine Biodiversitätskrise dann, wenn wir 80% der Biomasse vernichten. Das bedeutet nicht, dass die Insektenarten, die diese Biomasse stellen, vernichtet sind. Es bedeutet nur, dass ihr Bestand so stark reduziert ist, dass davon kein Vogel mehr satt wird. Deswegen wird es sehr, sehr schnell in nächster Zeit so sein, dass wir auch sehr höhere Artenzahlen verlieren, weil wir die Bestände schon fast auf null reduziert haben. Das bedeutet, wir können nicht in die Vergangenheit gucken und sagen, in den letzten Jahrzehnten sind nur so und so viele Arten vernichtet worden. Und bei einigen wie Insekten wissen wir das gar nicht genau. Wir können aber über die Masse, über Individuenzahlen feststellen, dass wir diese Arten schon sehr stark gefährdet haben.
Ja, ja.
Das ist wieder Menno Schildhausen vom Anfang der Sendung. Und auch wenn er die Evolution in der Stadt toll findet, da muss er zustimmen.
The great diversity on Earth is mostly in the natural environments.
Die große Diversität der Welt liegt in der natürlichen Umwelt. Eine gestörte Umwelt wie in der Stadt führt zu weniger Diversität. Sie ist zwar immer noch größer, als wir denken. Man findet dort mehr Arten und mehr Biodiversität, als man erwartet. Aber wenn man es mit der komplett unberührten Natur vergleicht, dann ist die Diversität niedriger. Ich denke deshalb, dass wir insgesamt Arten verlieren werden.
In der Stadt entstehen zwar interessante neue Arten, aber unterm Strich, sagt auch Menno Schildhausen.
Yeah, I do agree that, of course, that evolution of urban species cannot compensate for the loss of species outside of cities.
Ich stimme natürlich zu. Die Evolution von Arten in der Stadt kann den Artenschwund nicht kompensieren. Wir können uns nicht auf die gerade laufende Evolution verlassen, um den Verlust von Arten wieder gutzumachen, die innerhalb von Milliarden Jahren entstanden sind.
Ja, wir sehen da auf jeden Fall auch einige Laufkäfer drin.
Und einige Wollschwärmer.
The so-called underground mosquito.
Und das überwiegende sind Fliegen.
City Pigeon.
Ich finde es toll, wenn man sieht, was die Evolution alles kann. Im Grunde genommen ist die Stadt ein unnatürlicher Lebensraum, aber die Natur mit ihrer Evolution, die schafft es, sich auch da irgendwie anzupassen. Und das ist erstmal eine fast schon beruhigende Aussicht, dass die Natur nicht nur das Opfer ist, sondern dass sie tatsächlich immer noch gestaltet.
Ja, es geht zumindest immer irgendwie weiter. Das Leben findet einen Weg, die Evolution findet weiterhin statt. Egal, was wir Menschen uns so überlegen, ob wir Städte in die Natur setzen oder nicht.
Aber es kann natürlich sein, dass die Welt für einige Arten, und da könnten wir dazugehören, immer unbewohnbarer wird.
Naja, das ist mit Sicherheit so. Jede Menge Tier- und Pflanzenarten sind ja auch schon ausgestorben.
Und ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden Wissenschaftlern, die wir befragt haben, ist eigentlich nur, der eine ist im Grunde Pessimist und der andere ist im Grunde Optimist. Sie alle beobachten eigentlich die gleichen Vorgänge.
Sie sehen beide dieselben Fakten. Wir haben ein großes Artensterben, vielleicht ja sogar das nächste große Artensterben in der Geschichte der Erde. Trotzdem sollten wir auch das im Blick haben, was neu entsteht, zum Beispiel in der Stadt. Auch das ist wichtig.
I've often noticed that people tend to think the real nature is out there. In the mountains, in the forest, in the jungles.
Mir ist aufgefallen, dass die Leute denken, die echte Natur gäbe es nur dort draußen, in den Bergen, in den Wäldern, im Dschungel. Und dass das, was es in der Stadt gibt, nichts wert ist, nicht interessant. Deshalb ignorieren die Menschen es.
And I think that's a mistake.
Und das halte ich für einen Fehler.
Wir haben eine Stelle im Buch von Menno Schildhausen gefunden. Ich glaube, da könnten beide Wissenschaftler zustimmen.
Und die Stelle, da haben wir Menno Schildhausen drum gebeten, dass er uns die mal auch in Deutsch vorliest aus seinem Buch.
Versuchen Sie es mal.
Okay. Selbstverständlich müssen wir bedauern, was wir verlieren. Das heißt jedoch nicht, dass wertlos ist, was wir dabei gewinnen.
Die Betonwüste lebt. Evolution in der Stadt. Eine Sendung von Michael Bödecker und Michael Lange. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2019.